Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und guten Morgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute habe ich eine wunderbare Gästin bei mir, die Ulrike Funke. Ich finde den Namen auch schon so schön. Schade, dass du nicht Marie heißt. Ich hätte gerne ein Funken Mariechen gehabt, aber ein Funken Riechen oder so ist auch okay. Ja. Wir kennen uns über Instagram und sind da irgendwie übereinander gestolpert. Mhm. Wie das begonnen hat, weiß ich nicht, aber weil wir einfach Themen haben, die sich überschneiden. Ne? Die Ulrike ist auch gut unterwegs zum Thema Neurodivergenz bzw. Autismus-Spektrum und macht da tolle Sachen und ich auch. genau, und die Ulrike hat unter anderem ein ganz tolles Buch geschrieben, das sie mir auch schon geschickt hat. Da kann sie nachher ein bisschen was dazu erzählen. Und heute haben wir gesagt, reden wir zweimal so ein bisschen über Essen und Trinken bei neurodivergenten Menschen, beziehungsweise schon mit Fokus aufs Autismus-Spektrum, weil es da einfach viele Besonderheiten gibt, die aber vielleicht für andere neurodivergente Menschen durchaus auch hilfreich sind, die Sachen, über die wir da heute sprechen. Deswegen hört da gut zu. Ulrike, schön, dass du da bist erstmal. Und magst du dich einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was auch immer du von dir preisgeben magst?
Ja, sehr gerne. Genau, auch guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich auch ganz oder sehr, dass ich bei dir sein darf, Andrea. Genau, ich bin von Beruf Logopädin, mittlerweile schon seit schon fast über 30 Jahre. Und so, ja, ich erzähle ein bisschen von meiner Arbeit, weil dieses mit Kindern zu arbeiten, das war so am Anfang mein allererstes oder mein Ausgangspunkt. Mhm. Und es waren aber auch immer die Kinder mit besonderen Bedarfen schnell dabei. Und dann irgendwann wurden es mehr und mehr Kinder im Autismus. Wobei ja ganz am Anfang war es ja eher so, dass bei ganz wenigen Kindern auch bei uns in der Praxis die Diagnose überhaupt da drauf stand. Zurückblickend würde ich einige Kinder schon ganz anders heute sehen. Genau. Und ich habe mich einfach immer sehr wohl gefühlt in dieser Arbeit. Und ich glaube, es war spannend. Ich wusste, glaube ich, am Anfang ganz wenig über Autismus und habe einfach mal aus dem Bauch losgelegt. Cool. Und ich merke heute mehr und mehr, dass es, glaube ich, gut war. Weil ganz viele Ansagen, dass man ganz viel Abstand wahren muss bei den Kindern oder ja ganz vorsichtig sein soll. Ich bin ein sehr lebendiger Mensch. Ich bin sehr nah an den Kindern. Ich bin sehr bunt. Und es geht eigentlich eher mal darum, wo haben wir ganz viel Spaß zusammen?
Ja.
Und das war immer mein Fokus und erst später habe ich dann mitbekommen, ich sollte vielleicht mal doch langsamer oder so machen. Und dann habe ich aber gemerkt, ist nicht meins. Ja. Und ich merke wirklich eher dieses, wo macht es Freude, wo geht es dem Kind gut, wo ist das Kind entspannt, ist nicht immer dieses, du kannst ganz alleine spielen, sondern eben auch dieses, wir machen etwas zusammen und wo das Spaß macht, das ist der Punkt, den ich wirklich seit vielen Jahren mit einer Begeisterung suche. Schön. Und daraus hat sich dann einfach irgendwann ergeben, dass ich ein Autismuszentrum gegründet habe, weil mehr und mehr Kinder da waren, die ich eigentlich gar nicht so gut begleiten konnte.
Hast du mal schnell so ein kleines Autismuszentrum gegründet? Mal so nebenbei, was man halt so macht, ne?
Das war wirklich so ein bisschen, nicht blauäugig, doch bestimmt, ganz sicher.
Gott sei Dank, sonst hättest du es nicht gemacht.
Absolut, absolut. Ja. Das ist so. Und wie es so manchmal ist, gibt Sachen, die beginnt man und die scheitern. Und aber diese einzelnen Schritte waren ganz wichtig. Es war dann so, ganz platt gesagt, ich habe nach einer Zeit gemerkt, ich bin einfach mehr Therapeutin, ich bin Begleitende, ich bin auch gerne Referentin, aber ich bin nicht Leiterin eines Autismuszentrums. Mhm. Also Organisatorin und Rechtsanwältin. Und
verstehe ich total, wäre auch null meins. Also dieses
ganz schrecklich,
das ganze Spannende drumherum, und ich, also an sich finde ich Leiten und so Führungsposition auch total spannend und das liegt mir schon, aber die Orga, die dann einfach nach dem ersten Beginn so nicht mehr so spannend ist, nö, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Ist auch gut, wenn man weiß, wann man abgeben soll, oder?
Genau, und das war auch der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, auch dieses, was boxe ich an Geld durch oder so. Ich bin jemand, ich bin im Austausch, wo geht es dem anderen gut? Und wo haben wir Freude zusammen? Und das ist einfach eine ganz andere Einstellung. Und das klappt einfach, glaube ich, zusammen für mich nicht.
Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich dann immer mehr gemerkt, genau dieses, auf der einen Seite mein Wissen weitergeben, wie du schon gesagt hast, mit dem Buch, wobei es mittlerweile, also es gibt zwei Bücher von mir. Das eine ist so ein bisschen das Therapiebuch, wo Grundlagen dran sind. Das zweite ist ein Elternbuch, wo das Ganze eher für Eltern und ja, für so Alltagsbegleiter formuliert wird. Und genau, und so konnte ich seit Jahren meinen Weg weitergehen und meine Arbeit macht mir weiterhin Freude. Und es war dann irgendwann einmal ein Vortrag, wo es ein bisschen mehr um das Thema eben Trinken und Essen ging. Ja, und ich weiß noch, es kam dann eine Nachfrage von einer Kollegin, gibt es denn da irgendwie ein Buch zu? Und dann nahm das Projekt einfach gerade der Bereich Trinken und Essen irrsinnig Fahrt auf.
Dann hat die Ulrike gesagt, nee, noch nicht, aber ich gehe jetzt nach Hause und fange an zu schreiben.
Ja, so war das wirklich.
Ja, cool, kenne ich auch.
Mit dem Verlag gesprochen, so, ach, ja sicher, nee, da gibt es eigentlich gar nichts. Und ach, super Idee.
Ja.
Und dann durfte ich mich anderthalb oder zwei Jahre, oder was heißt durfte ich, habe ich mich an meinen Schreibtisch in jeder freien Minute hingesetzt und recherchiert und überlegt und geguckt. Und
mega, ja.
Ja, total. Und es ist wirklich, es ist da ein Riesentor aufgegangen und ich freue mich im Moment über das große Interesse für dieses Thema.
Ja.
Und wundere mich aber auch, obwohl ich so viele Jahre schon drin gearbeitet habe, in dem Bereich, was mir in den letzten ein, zwei Jahren alles Neues begegnet ist.
Ja, ich glaube, da kommt jetzt auch immer mehr. Was ich so toll finde, ist, also du sagst auch, das Interesse ist eigentlich riesig.
Ja.
Und warum ist das Interesse so riesig? Ja. Nicht so prinzipiell, sondern weil es einfach ein Schmerzpunkt ist, weil Familien mit autistischen Kindern oder allgemein Familien mit Kindern, die einfach Schwierigkeiten haben beim Essen und beim Trinken, wissen wir alle, das ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern ohne Essen, ohne Trinken funktionieren wir nicht, gibt es uns nicht mehr, sterben wir. Also das ist auch was ganz schnell existenziell wird, was echt Angst macht, wenn Kinder nicht essen. Und dann rede ich auch gar nicht nur unbedingt von, er ernährt sich nicht so gesund, sondern isst so gern Chips und Schokolade, sondern isst vielleicht gar nichts, kann vielleicht so gut wie nichts zu sich nehmen und wird immer dünner und ist einfach nicht ausreichend versorgt, um zu leben. Also das ist ja wirklich ein Knackpunkt, ne?
Ist so.
Den du da triffst.
Ja, und das macht wirklich Not, das macht ganz große Not natürlich bei den Eltern. Ja. Und es ist auch so, dass eben auch gerade Fachleute oder auch ÄrztInnen da einfach sehr hilflos sind. Und dann gehen die Eltern zum Kinderarzt und berichten das und dann antwortet der Kinderarzt, einfach mal hungern lassen. Ja, der Hunger wird schon reintreiben.
Ja, genau. Und noch kein Kind vom vollen Teller verhungert. Und ich habe diesen Spruch früher selber gesagt, weil ich habe das so gelernt, auch in der Ausbildung noch. Und jetzt könnte ich mich echt dafür ohrfeigen, wenn ich doch, also erstens, das geht durchaus und zweitens muss man das drauf ankommen lassen, dass jemand, der bereit ist, so lange nichts zu essen bis kurz vorm Tod, sich irgendwas reinzwingt unter schlimmsten Leid. Also was eine Haltung ist und das Menschen gegenüber auch, ne?
Ja, und das für mich dann mittlerweile, was ich dann immer so als Zusatz sage, und auch wenn es dann eventuell, sagt da später nochmal was zu, warum es nicht so gut funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann ist es eben längst nicht diese Freude. Ja,
genau.
Und für mich oder für viele andere ist Essen eben Entspannung, es ist Lebensfreude, es ist Genuss.
Ja.
In der Mittagspause, ach, jetzt mache ich mir nochmal was Leckeres, ich trinke nochmal kurz was, ein Käffchen mit schönem Schaum oder so.
Ja.
Ja, und wie furchtbar das ist, dass man drei oder viermal am Tag Stress haben muss beim Trinken und Essen, das ist nicht schön.
Ja, also dass es wirklich eine Pflichtübung ist. Und es ist ja für viel, also auch für autistische Erwachsene dann, die wissen, naja klar, ich muss essen und trinken, aber die dann auch ganz spezielle Voraussetzungen brauchen und die sich vorher schon denken, so, oh Gott, nee, jetzt muss es ist gleich wieder Mittagspause, ich muss jetzt dann gleich wieder essen, hoffentlich kriege ich das alles hin, so, ja.
Genau.
Schrecklich. Und ich sehe das auch wie du, das Essen eigentlich, klar, einerseits ist es erstmal nur, wir nähren uns, also wir stärken uns im Sinne von, wir überleben damit und auch trinken. Nichtsdestotrotz finde ich auch, Essen ist was, wo man entweder mit anderen zusammenkommt und wenn man das nicht mag, kann durchaus sein, und ist völlig in Ordnung, sich selber was Gutes tut, mit sich selber isst. Und wie du sagst, Käffchen mit schönem Schaum und so, sich das auch mal zu Hause macht und nicht nur, wenn man mit fünf anderen Leuten im Café sitzt und alle das bestellen beim Kellner, sondern man echt sagt, nö, einfach nur, weil ich es mir gerade wert bin, mache ich mir das jetzt richtig schön und vielleicht lege ich mir noch einen kleinen Keks dazu. Ja? Oder schneide mir tatsächlich einen Obstsalat oder irgendwas nur für mich alleine. Allein dieses, ja, ich habe keine Lust für mich alleine zu kochen. Weißt du, wie oft ich das höre? Von Leuten, wenn die Kinder, was ich, beim Papa-Wochenende sind oder so. Nee, da esse ich eigentlich nur irgendwie Käsebrot, will für mich alleine kochen. Hey, wieso nicht? Koch doch dann endlich was für dich, was die Kinder nicht mit der Kneifzange anfassen würden. Und wenn du dir Ente à l'Orange machst, ganz ehrlich, dann gib den Rest den Nachbarn, wenn du es nicht schaffst. Aber tut euch was Gutes, oder?
Ja, genau. Das ist so dieses... was Gutes tun, das ist für die meisten eigentlich selbstverständlich. Und eben für Menschen oder Kinder im Spektrum ist eben das Essen oft nicht was Gutes tun, sondern es ist noch genau das Gegenteil, es ist noch richtig schlimm. Ja. Und dann, wir haben es ja schon so oft, oder das ist ja mittlerweile bekannt, dass oft der Alltag herausfordernd ist, dass es hier zu laut ist und dazu unruhig, da verstehe ich was nicht und ich muss mich zusammenreißen. Ja. Und dann aber die Punkte, die für die andere die Erholung sind, sind nochmal obendrauf schwierig.
Mhm. Und das versteht halt neurotypische Menschen leider auch nicht.
Das ist ein irrsinniges Potenzial, ja. Und deswegen, und wir, also ich merke das immer, wenn ich die Fortbildung gebe, und gerade bei dem Thema Trinken und Essen, dann sage ich immer dann nach der ersten Frühstückspause kommt dann der große Block und so, und ihr habt euch jetzt gerade alle erholt. Ja, ihr habt euch alle noch ein Gummibärchen, keine Ahnung, eben den Keks geholt.
Ja.
Und jetzt geht's wieder an die Arbeit. Ja, und wenn das nicht da ist, dann den nächsten Block zu arbeiten, dann wieder in der Schule aufzupassen, dann wieder in die nächste schwierige Belastung oder was ich, Aufgabe zu gehen. Danach brauchst du einfach erstmal Erholung nach dem Essen. Ja, und das ist eben etwas für uns. Ist es, im besten Falle gönnen wir uns das und zelebrieren das und es tut uns gut. Aber wie gesagt, es ist für uns eben nicht nochmal ein Belastungspunkt obendrauf.
Ja, und das allein das zu verstehen, finde ich, ist so der absolute Gamechanger für Fachkräfte und auch für Eltern. Und also der Versuch des Perspektivwechsels, weil ich weiß, dass das wirklich schwer ist und weil es dafür wenig passende Bilder gibt. Aber ich finde, du hast es jetzt schon einfach so dieses, der eine kommt total erholt aus der Pause und der andere kommt eigentlich völlig fertig aus der Pause, weil er es gerade geschafft hat, den Mount Everest zu besteigen, nämlich jetzt ein ganzes Brot zu essen und auch noch ein ganzes Glas auszutrinken. Ja. Hat er sich nämlich vorgenommen für heute und ist danach erstmal fertig mit der Welt. Ne?
Genau.
Ja. Das stimmt. Du hast einen ganz coolen Ansatz, glaube ich. Also du warst ja letztens auch in meinem Vortrag, wo es um Neurodivergenz und Essen ging, wo ich schon aufgeregt war, weil ich dachte, Gott, sitzt quasi noch eine super Fachfrau hier drin. Hoffentlich sage ich nichts Falsches, hoffentlich vergesse ich nichts, dann wird man ja mal gleich nervös. Und du hast am Ende einen total schönen Punkt auch noch mit reingebracht bei einer Frage und hast quasi vorgeschlagen, dass man da auch so ein bisschen sensorisch rangeht oder ein bisschen sensorische Reize schafft, wenn Essen quasi der Reiz ist, den das Kind in dem Moment vielleicht sucht und dann vielleicht isst und isst und isst und isst. Gibt es ja auch. Also nicht nur die einfach nicht essen können, sondern die permanent weiter essen, um Reize zu suchen. Und hast total coole Ideen gehabt mit einem Igelball zum Beispiel, mit was Pieksigen, wirklich auch so einen leichten Schmerzreiz zu setzen. Also du hast schon auch so heilpädagogische Ansätze einfach mit drin in deiner Arbeit, ne?
Sehr gute Frage, genau. Fast, aber eigentlich, ganz platt gesagt, ist das mein Hauptteil und sonst daneben kommt nicht mehr viel anderes.
Kommt nicht mehr viel, weil das ist halt dein Ansatz. Aber finde ich sehr, sehr cool.
Ja. Absolut. Und das ist, ich glaube, es ist ganz gut, weil gerade im Trinken und Essen, deswegen, ich habe dann jetzt viel recherchiert fürs Buch und auch deinen Vortrag und ich finde eben auch diese Herangehensweise, dieses Druck rausnehmen ist ja immer ganz, ganz viel, dass man eben nicht nochmal, nochmal mehr Druck und nochmal mehr Stress reinpackt und auch, was es für Rahmenbedingungen gibt, wie der Platz gestaltet werden kann und solche Sachen, Selbstwirksamkeit reinzubringen. Finde ich alles richtig und wichtig und trotzdem, beziehungsweise zusätzlich oder einfach für mich ist am meisten, es muss übers Spüren gehen. Mhm. Es muss etwas werden oder es wäre gut, wenn die Kinder Sachen oder die Menschen Sachen in den Mund nehmen und nicht denken, oh Gott, sondern wirklich eher so, oh, das ist lecker. Oh, das fühlt sich spannend an. Oh, das ist interessant. Oh, das tut mir gut.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das, nehme ich gerade mal rein, weil du hast mich so oder du hast es schön vorgestellt und dann kommt immer als erstes ja Essen und Trinken und wenn ich dann im Reden bin, kommt immer bei mir Trinken und Essen. Und eigentlich heißt es, aber redet man wirklich eher vom Essen und Trinken. Und in der Recherche habe ich aber gemerkt, dass eben ganz viele Punkte, die wir uns vielleicht auch nachher noch anschauen können, es ist etwas sehr Physiologisches. Das ist so am Anfang, wenn wir den Säugling haben, trinkt er erst nur und dann kommt das Essen.
Und das sind motorische, da ist Trinken und Essen eins, ne? Da ist ja einfach, also die Nahrung ist das Trinken.
Mhm.
Ja.
Genau so ist das. Und es ist aber sozusagen wirklich, bis der richtige Essensprozess kommt, abbeißen, kauen, braucht es erstmal einige Prozesse. Und das ist ein Lernen. Und man muss man lernen, sich zu spüren, sich wahrzunehmen, motorische Fähigkeiten hinzubekommen. Und das ist alles etwas, was aufeinander aufbaut. Ich bin ja auch eben Logopädin und auch da habe ich einiges
an... Ich wollte gerade sagen, Mundmotorik ist ja eigentlich, da bist du als Schusterin bei deinen Leisten geblieben, weil das ist genau dein Game eigentlich, gell?
Ich merke das, dass ich eigentlich wirklich so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückgekommen bin in dem Bereich.
Cool.
Und jetzt wirklich total was irgendwie Gutes verbinden kann, weil da ist es eigentlich auch, wenn ich Kinder ohne Autismus so Frühchen habe, die eben nicht saugen oder so, da geht es erstmal darum, dass sie sich im Mund spüren. Dass dieses, ich lasse mich da nicht gerne anfassen. Oh Gott, jetzt kommt wieder eine Spritze. Oh Gott, jetzt ist wieder ein Pflaster da. Und da sind sehr viele Überschneidungen. Ja, dieses den Mund überhaupt nicht wahrnehmen oder nur einfach ganz schrecklich finden. Bei den autistischen Kindern Zahnpflege oder so eincremen am Gesicht.
Ja, ganz schwierig oft.
Und das ist einfach, und so dieses Erste, was eigentlich kleine Kinder haben, was sie gerne an ihren Fingern nuckeln, dass sie sich gerne irgendwo dran drücken, dass sie irgendwie... an Sachen rumsaugen oder lutschen. Ja. Das ist etwas, was eben bei autistischen Personen auch eben nicht da ist oder auch fast nie da war. Ja, oder nicht so exzessiv. Und es ist wirklich so dieses, eigentlich fangen wir, ein bisschen übertrieben gesagt, vom Spüren auf dem Wickeltisch wieder an.
Finde ich so cool, dass du das sagst, weil da würde ich gerne noch was reinschmeißen.
Gerne.
Schnuller. Ja. Schnuller, die ja für viele Kinder das Nonplusultra sind, die man ihnen mit 5 aus dem Mund zerren muss quasi. Ja. Es gibt ja auch Kinder, ich habe 2 davon. Ich habe mehr Kinder, aber ich habe 2 davon, die keinen Schnuller wollen. Und denen ich tatsächlich irgendwann, weil es halt einfach auch sehr Richtung High Need ging, wo ich mir gewünscht hätte, die würden einen nehmen, obwohl ich sonst nicht so der Schnuller-Fan bin. Das heißt, man versucht dann als Mama verzweifelt, diesem Kind einen Schnuller anzugewöhnen. Andere sagen, was, bist du bescheuert?
Ja, genau so ist das.
Und probiert dann, also ich weiß, ich hatte Diskussionen mit anderen Müttern, das kenne ich auch. Also unser Kind nimmt nur diesen hier und hier probier mal den und probier mal den. Und wir hatten am Schluss, glaube ich, 15 verschiedene Schnullersorten und Formen zu Hause. Und tatsächlich nichts davon ging. Also beide meiner Töchter haben die einfach wieder so ausgespuckt.
Ja, genau.
Und witzigerweise später dann erst, als es ums Zahnen ging, dann genommen, um drauf rumzubeißen. Da haben sie nochmal so einen alten irgendwo rausgezogen. Aber damals habe ich da natürlich noch überhaupt keinen Zusammenhang gesehen. Nachträglich, jetzt rückblickend, fällt mir vieles auf. Und das wird aber nicht abgefragt in der Diagnostik. Also gerade bei, also ein Kind hat noch keine und beim anderen Kind in der Autismusdiagnostik was? Da wurde so viel Zeug abgefragt, an das ich mich nicht erinnern konnte, was bei der ersten Diagnostik dann auch dafür gesorgt hat, dass ich keine Diagnose bekommen habe, obwohl ich mir sicher war. Und sowas kam da überhaupt nicht vor. Also ich musste sagen, ob das Kind irgendwie Kopf nickt oder schüttelt, aber ob das irgendwie entsprechend, wie es beim Stillen war, wie es eben mit Schnuller oder so war, das hat mich nie jemand gefragt. Und offensichtlich gibt es ja durchaus einen Zusammenhang da.
Ganz sicher. Und da, möchte ich gerade mal ergänzen, das mit dem Schnuller, das ist so, ganz platt gesagt, haben wir ja immer im Autismus, ich sage immer so, dieses Leben in Extremen. Entweder sie sind auf der einen Seite eine völlige Überempfindlichkeit oder es kann gar nicht intensiv genug sein. Genau. Und dieser Schnuller ist einfach zu nichtssagend. Und deswegen, wahrscheinlich gibt es aber auch andere Sachen, die deine Kinder vielleicht gerne in den Mund gesteckt haben und das war vielleicht eher der Schlüssel. Oder Bausteine mit Ecken.
Da schüttelt es mich heute noch, weil ich mir mal gedacht habe, gerade Schlüssel, das ist ja quasi wie ein Geldschein ablecken.
Aber genau das ist es. Da spüren sie was, da schmecken sie was. Ja. Also das ist so, da ist die Information.
Ja.
Und das heißt, also natürlich waren sie vom Schnuller überfordert, aber eigentlich eher, weil er zu wenig Informationen hat.
Ja.
Und sie hätten eigentlich viel mehr gebraucht. Und wenn sie dann sozusagen etwas bekommen, also ich würde natürlich auch keinen Schlüssel nehmen, aber irgendwas anderes war es vielleicht hygienisch, aber vielleicht das ist mal schon so ein bisschen in der Begleitung, dass man gucken kann, es gibt so in der Logopädie oder auch so, es gibt so Vibrationsstäbe.
Ja.
Und deswegen so kleine Massagekäfer, sowas nehmen unsere Kinder in den Mund.
Ja, klar.
Aber
ist
das
ja auch
ist
spannend.
So, das würde ich zulassen. Da würde ich hin, nach dem Motto, was findest du toll?
Also eigentlich alles, wo du sagst, es ist einerseits, klar, sicher, muss man ja aufpassen bei so kleinen Mäusen, auch wegen Verschlucken.
Absolut.
Aber andererseits genug Stimulus, um zu sagen, das ist spannend und reizend genug, weil das motiviert einfach auch diese Sensorik im Mundbereich und baut dann eigentlich vielleicht späteren Problemen schon vor. Ne?
Genau, also nicht vielleicht ganz sicher, weil dann geht die Aufmerksamkeit in den Mundbereich und je besser ich mich spüre, umso leichter wird es.
Ja.
Und ich hatte schon mal kurz eben mit der Zahnpflege angesagt. Da ist es wirklich ganz deutlich, dass viele Kinder ja mit Zahnpflege ganz große Schwierigkeiten haben. Aber dieses klassische, mit der elektrischen Zahnbürste geht's ja. Bei einigen oder bei mehr, ja. Und da auch eher nicht die Kinderzahnbürste, sondern meistens eher die, die so ein richtig ein bisschen mehr Wumms hat.
Ich wollte gerade sagen, die mehr Wumms hat, ja, genau.
Ja, genau. Und das ist dann wieder, okay, und das ist wirklich das Prinzip. Und auch so nachher, dieses, was tut gut? Und es geht nicht ums Aushalten. Wir nehmen jetzt nicht irgendwie und so ein ganz bisschen mehr und dann hältst du das vielleicht auf und morgen nochmal ein bisschen mehr. Irgendwann fliegt das Essen oder was auch immer wieder in den Boden. Sonst geht es wirklich darum, wo tut etwas gut?
Ja. Das finde ich so einen schönen Ansatz, weil wir im Hinterkopf immer dieses, das ist halt schwer und das muss man dann üben und da muss man durch und man muss, das lernen. Und ich meine, was sie lernen dürfen, ist, den Spaß dran zu haben. Also zu sehen, hey, das macht mir Freude. Ach cool, ja klar, mache ich das dann nochmal. Und ich finde, es liegt in der Natur der Sache, dass dann trotzdem immer wieder eine Steigerung drin ist, aber die suchen die sich ja selber.
Genau,
die machen ja nicht dann. Wir von außen. Ne?
Nein, die Veränderung
ist gar nicht
kommt.
Nötig.
Nee, genau. Das ist so, auch keine Ahnung, auch beim Spazierengehen für ganz kleine Kinder passiert das immer mal, dass sie Kieselsteine Sand in den Mund nehmen.
Ja.
Aber gerade dieser Bereich ist ja im Autismusbereich dann eben, es gibt ja ein richtiges Fachbereich, dieses Pika-Syndrom,
wo man Ärger sowas heißt, ist dann auch, ne?
Genau, und die Beschreibung dazu ist sozusagen, es werden nicht essbare Dinge in den Mund genommen. Ich sage immer, vielleicht nicht verträgliche Dinge. Für die
ich wollte
gerade
sagen, weil essbar ist ja grundsätzlich erstmal alles, was ich schlucken kann, ist essbar.
Alles, genau, absolut.
Ja. Ob ich es dann vertrage oder ob es giftig ist oder nicht,
anderes.
Das ist was anderes.
Genau, so ist das. Aber diese Sachen gerade, die eigentlich nicht essbar gelten, das sind genau die, also ich sag mal, bei Corona war es das Desinfektionsmittel. Das haben so viele Kinder geleckt. Und überall, wo wir sagen, ist es auch, da ist eine Information.
Ja.
Da spüre ich was und das finden die toll, ganz oft.
Ja, genau. Also da auch wieder entweder hui oder pfui.
Total. Ja, absolut.
Merke ich bei mir auch. Also entweder ich liebe es oder ich hasse es. Absolut. Und aber spannend, ja klar. Und im Normalfall sagen wir Erwachsene immer sofort so nach dem Motto, was ist denn mit dir nicht richtig? Das würde ich nie so meinen Kindern sagen. Aber der erste Gedanke, den wir haben, ist, oh mein Gott, was ist denn los? Warum in aller Welt würde ein Kind das tun?
Ja.
Aber es ist einfach halt die Suche nach Reizen. Und die sind halt vielleicht von außen betrachtet negative Reize, aber letztlich ist alles, was neu und spannend ist, erstmal positiv.
Genau. Ja. Na? Und dieses, keine Ahnung, wir haben eine Banane und wir haben eine Banane und die Kinder beißen da rein, bevor man sie geschält hat, einige. Ja. Und das ist aber nicht, weil sie ungeduldig sind, sondern weil diese Schale so schön bitter ist.
Ja.
Ja, stimmt. Wenn ich das aber weiß, dann wäre vielleicht die Idee, mein Essen, so die ersten Ideen, dass man da reinkommt, vielleicht stärker zu würzen, als es üblich ist bei Kindern.
Mhm.
Deutlich, deutlich stärker.
Ja,
und wenn ich
kann
das
man
Eltern
ja auch
erzähle,
nur für das Kind machen, ne? Weil ich sage, ich muss das ja nicht mitessen.
Nein.
Genau wie beim Baby-led Weaning, da sage ich ja auch, salz das bitte hinterher erst, wenn das Babyessen schon zur Seite genommen ist, damit euer 6 Monate altes Baby nicht so viel Salz abkriegt.
Absolut.
Ne? Geht andersrum genauso.
Absolut. Und das ist aber immer wieder, wenn Eltern mich dann irgendwie wirklich so anschauen, dann sehe ich, aber es ist alles erstmal besser als der Schlüssel, der im Mund genommen wird oder die Kieselsteine.
Ja.
Dann auch bei ÄrztInnen, dass ich dann sage, was ist, wenn das Kind so viele Dinge in den Mund steckt, die gar nicht gut sind, auf dem Boden rumleckt oder die Tapete ableckt. Also ich habe, das mache ich gerade, als ich die Buchrecherche gemacht habe, habe ich einen Fragebogen erstellt, genau zu diesem Thema. Mhm. Der ist sehr detailliert, den findet man auf meiner Internetseite, da wirst du bestimmt nachher nochmal was zu sagen.
Ich wollte gerade sagen, da schickst du mir einen Link einfach, weil dann packe ich den Link nämlich direkt in die Shownotes. Und du schulst da auch medizinische Fachkräfte, höre ich leise raus.
Absolut. Also Eltern oder Fachkräfte, mir ist egal. Also ich gebe hauptsächlich
Mir ist vor allem die medizinischen Fachkräfte wichtig, weil ich aus bitterer Erfahrung weiß, wie wenig Wissen da vorhanden ist. Und wenn ich als Patientin hingehe und weiß darüber Bescheid, mir glaubt keine Sau.
Absolut.
Deswegen fände ich es total schön. Also wenn ihr jetzt zuhört und ihr müsst auch nicht unbedingt Arzt oder Ärztin sein, es würde schon reichen, wenn ihr irgendwie einen guten Draht zu Ärzten habt oder vielleicht da als MTA oder ähnliches arbeitet. Bitte regt das mal an und schmeißt mit so tollen Worten wie Logopädin und Mundmotorik und sowas um euch, weil dann wissen die hoffentlich oder glauben die eben auch, dass jemand Ahnung hat. Und lasst euch von der Ulrike da mal erklären, wie es geht, weil Ihr seid die ersten Anlaufstellen. Und wenn Eltern, die sich Sorgen ums Essverhalten ihres Kindes machen, dann in eure Praxis kommen und ihr selber noch nicht fit seid in dem Thema, weil es verständlicherweise in dem Studium halt einfach nicht so behandelt wurde oder damals das Wissen auch noch nicht in dem Umfang vorhanden war. Ich finde, das ist so ein Leidensthema und wir können halt auch so viel kaputt machen, indem wir da falsche Ansätze verfolgen und eben Druck und Zwang und immer noch ein bisschen machen. Ne? Also bitte lasst euch von jemand, der sich auskennt, in dem Fall die Ulrike, die ja auch mit Logopädie ist ja auch letztlich im medizinischen Sektor für mich angesiedelt. Es ist ja was Körperliches. Dann lasst euch von der Ulrike erzählen, mal von mir als Erzieherin will es immer keiner hören.
Und ich gehe gerade mal zurück zu diesem Fragebogen, wie gesagt, den kann man da runterladen und da ist wirklich, den ich da erstellt habe, auch im Hinblick, wie gesagt, auf das neue Buch, aber einfach so dieses, dass da was ist, was man, wo man wirklich mal aufschreiben kann, es muss ganz viel Sprudel drin sein im Wasser. Ja, auch das ist sowas. Oder es muss immer ganz kalt sein, das Essen. Ja, oder es muss kochend heiß sein, auch sowas, der Tee oder so. Ja. Und dann kriegt man aber mal einen Überblick, was da alles passiert und was eventuell passend ist. Und das ist wirklich etwas, ich habe das ganz am Anfang, habe ich dann Personen eben gebeten, mir ausgefüllte Bögen zurückzuschicken. Und was ich da mittlerweile an Rückmeldungen auch habe, was Kinder in den Mund nehmen, eben auch in diesen wirklich Gefahrenbereich. Ja. Aber es ist, es macht total Sinn, da mal hinzuspüren. Ja, und dazu, okay. Und der, wie gesagt, isst Kieselsteine. Oder letztens erzählte eine Mutter, die Schnecken im Garten. Ja, mir dreht sich alles um. Aber da denke ich auch so, also was das im Mund ist, was das klebt, was das dann Info ist, ja. Ich sag mal, da ist der ganz normale Babybrei, ist da nichts gegen. Ja?
Nee, da hast du recht, aber ich brauche
Du, alles gut. Ich bin da, ich bin irgendwann abgehärtet worden mit den Dingen. Aber merkt man natürlich auch, was für eine Not dann kommt. Ja, oder eine Zigarettenkippe oder so. Und das ist so, aber es lohnt sich, da hinzugucken, was wird gesucht. Und nicht zu sagen, der nimmt alles im Mund oder der nimmt nur Quatsch im Mund oder der nimmt nur irgendwie, oder der will mich ärgern, ist ja noch die Krönung da drauf, ja, oder der will andere herausfordern mit seinem Verhalten, da gehe ich die Decke hoch. Sondern es ist wirklich, da ist eine ganz starke, gezielte Suche hinten dran. Und die lehrt es uns, das Bedürfnis zu lesen. Was brauchst du?
Schön. Ja?
Und das ist etwas, das ist wirklich so ein Gamechanger, dieses. Und hier jetzt noch eins rein, wieder dieses, wenn irgendwie Kinder auf was ganz Festem rumbeißen, dass sie in die Tischplatte beißen, dass sie oder auch sich selber in die Fingerknöchel beißen. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, die wollen sich nicht wehtun und die wollen den Tisch nicht kaputt machen. Sie wollen
spüren.
Sie wollen sich spüren und sie wollen sich am Kiefer spüren. Mhm. Ja? Und das heißt für mich, ich gehe an den Kiefer und ich fange an, kann ich da mal ganz fest massieren? Kann ich da mal ganz fest abklopfen? Und wenn ich meistens wirklich fest genug bin und eben nicht ganz sanft anfange, sondern eher klar, dann lieben das die Kinder. Das ist sowas von, wie schnell, wow, du tust mir was Gutes. Ja? Für mich wäre es eher ein über die Wange streicheln, für die Kinder, die wirklich irgendwo ganz harte Dinge beißen.
So richtig ordentlich rangehen.
Die sich teilweise auch manchmal selber so Kinnhaken geben, denen dürfen wir so in der Form etwas geben. Und das tut ihnen gut. Und dann entspannen sie. Und dann kommt wieder dieses, ach, mein Mund ist schön. Ach, da ist mein Kiefer. Ach, da ist mein Kinn. Ja? Und dann kann sich Trinken und Essen verändern.
Toll. Ja, und das ist einfach auch was, wo ich sage, und die lernen ja dann auch mit einer Weile, okay, ich kann das auch selber. Ne? Wenn du sie da heranleitest, sage ich jetzt mal, damit sie einfach erstmal merken, ich kann das auch anders machen, ganz einfach, indem ich auf einer harten es gibt diese ganz harten Kauketten oder so, auf denen man echt irgendwie hier rumbeiße oder so, kann ich sogar unterwegs machen, muss ich mir keine Tischkante suchen oder in der U-Bahn irgendwie wo reinbeißen. Also heute für Eltern mit zart beseiteten Mägen und so, sorry.
Sorry, genau, wirklich sorry.
Aber echt so. Es ist halt Aber einfach ist so und ich finde es gut, diese Not zu verstehen, weil wenn ich so stark auf der Suche nach sensorischen Reizen bin, dass ich quasi in eine Zigarettenkippe, ich meine, eine Zigarettenkippe im Mund, das steckt ja jedes Baby erstmal, weil die stecken alles im Mund oder auch jedes Kleinkind vielleicht noch. Aber im Normalfall, bei dem Geschmack, kommt die ganz schnell wieder raus, schluckt die niemand freiwillig runter. Und wenn du freiwillig drauf rumkaust und die runterschluckst, gerade wenn es auch noch ältere Kinder sind, dann ist da eine Not dahinter. Dann suche ich das so stark, dass ich nichts unversucht lasse. Ne?
Genau. Und dann wäre eben auch zum Beispiel was mit Chili-Pulver. Ich weiß, es hört sich mal völlig verrückt an, aber es wäre total toll. Ja, und im Erwachsenenbereich gibt es ja schon die Community, die sagt, ja, es gibt irgendwie so Gummibärchen mit Kaspazin, also diesen ganz scharfen Geschmack. Ja. Und das ist genau das, da ist diese intensive Suche. Ja. Und da braucht man sich nicht für schämen oder denken, ich habe irgendwie einen an der Klatsche oder sonstiges. Ja. Nein, die Sensorik, die Wahrnehmung ist anders.
Ja.
Und wenn die Kinder eben gerade mit diesen ganzen Schwierigkeiten am Mittagstisch auf einmal merken, boah, da kommt was auf dem Tisch, was lecker ist.
Ja.
Ja, dass es eben auch so ist. Und das nimmt für mich den Druck raus, wenn die Kinder merken, da ist etwas, genau, ich muss mich nicht zusammenreißen, ich muss mich nicht anpassen, sondern das ist richtig gut für mich.
Und es wird auch nicht bewertet von außen, das finde ich auch. Also viele trauen sich das eigentlich schon und versuchen dafür, sich loszugehen. Und wenn dann von außen, also wenn die Mimik entgleist, und wenn wirklich so, also klar, also bei einer Schnecke, da weiß ich jetzt auch nicht, wie doll ich meine Mimik im Zaum halten könnte.
Das ist auch nicht gut.
Aber trotzdem einfach dieses, ich habe das noch so im Hinterkopf aus meiner Arbeit in Einrichtungen, dieses, ist nicht wie ein Schwein oder was ist denn das hier für eine Schweinerei oder du isst wie ein Ferkel, lass das, nicht punchen, keine Sachen ins Glas schmeißen. Und ich erinnere mich sogar ganz dunkel noch an meine eigene Kindheit, wie das dann war. Und dieses Brot in Wasser auflösen ist ja auch ein bisschen Exploration, einfach ein bisschen entdecken, was passiert dann mit dem Ding. Ja. Aber es gibt halt dann diese Kinder, die das Glas Wasser danach nicht wegschieben und sagen, nee, das trinke ich nicht mehr, sondern die es halt echt mit Begeisterung dann trinken. Mhm. Und wenn dann drei Betreuerinnen daneben stehen oder auch eine Mama und reißt ihnen das aus der Hand oder der Papa oder der Opa und brüllen dann, Igitt, bist du verrückt, was machst du denn da? Mhm. Ja, dann versuche ich dieses Verhalten natürlich vor anderen nicht mehr zu zeigen, maskiere ohne Ende. Ja, wie soll ich denn da entspannt essen? Auf gar keinen Fall.
Ja. Ne? Und dieses entspannt Essen, fällt mir auch noch was ein, das ist ja auch immer dieses, was oft dazu kommt, diese anderen Essensmanieren, nämlich, dass man eben nicht rumzappelt und dass man natürlich auch nicht aufspringt. Und ich verstehe das auch in Kindergärten, dass dann sonst Unruhe reinkommt und so.
Ja, aber es ist viele für manche Kinder nicht.
Genau, für die ist, wie wir es eben ganz am Anfang hatten, es ist anstrengend. Ja. Die Adrenalin geht hoch, Anspannung im Körper geht hoch und damit können die gar nicht sitzen bleiben. Das heißt, sie müssen sich eigentlich, oh Gott, diese Herausforderung Essen stellen. Also muss ich mich bewegen, zwei Bissen essen, dreimal um den Tisch laufen. Ja. Und ganz platt gesagt sehe ich mittlerweile, dann sind sie ein bisschen entspannter. Und dann können sie vielleicht wieder drei Bissen essen.
Ich wollte gerade sagen, und dann geben wieder drei Bissen.
Genau, und dann können sie wieder ein bisschen vielleicht auch mal hüpfen. Ja, und dann bin ich den Druck wieder los. Und je entspannter ich bin, umso besser spüre ich mich auch. Also je angespannter, umso weniger nehme ich mich wahr. Und das ist so, okay, und dann kann ich nochmal vielleicht drei Bissen essen. Ja, und das sind so Sachen, auch da ist es natürlich, was wir am Anfang hatten, diese Rahmenbedingungen optimieren, aber immer wieder für mich dieses, wie kriege ich sozusagen die Wahrnehmung der Kinder einfach wacher.
Ja.
Ja, und mit Anspannung klappt das nicht.
Nee, und ganz ehrlich so, niemand möchte so essen. Das ist so, als würde, das könnt ihr euch gern vorstellen, als wärt ihr bei euren Schwiegereltern und ihr mögt die vielleicht absolut nicht. Oder ihr habt Eltern, die euch ständig kritisieren und man sieht sich nur noch so ab und zu mal zum Essen und kaum setzt man sich hin und denkt sich, oh lecker, jetzt ist so gut gekocht. Und dann kommt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Studium? Wann bist du jetzt fertig, sag mal? Und wie lange möchtest du denn noch studieren? Und und dann wisst ihr, daher kommt, glaube ich, so diese Phrase, da vergeht einem der Appetit.
Ja,
genau, da schnürt es einem dann quasi Kehle und Magen und sonst was zu. Und bei den Kindern ist es ja im Endeffekt genauso. Die wissen dann schon, okay, jetzt darf ich nicht hochhüpfen, ich soll nicht zappeln, ich soll nicht aufstehen, rumlaufen. Puh, kriege ich vielleicht irgendwie hin. Aber das Essen dann noch oben, also das ist dann einfach too much, das geht nicht mehr. Und dann kann man sich natürlich, ich meine, zu Hause ist es nochmal eine Runde leichter zu sagen, ja klar, stehst du halt auf, rennst um den Tisch, ist für mich völlig okay, oder du isst im Vorbeigehen, obwohl auch da diese Konventionen im Hinterkopf sind, auch diese, alle müssen gemeinsam essen und was wir halt noch so eingetrichtert haben. Aber auch in der Kita würde ich euch echt bitten, zu überlegen, wie könnten wir es denn lösen? Also ist es wirklich so, dass die anderen Kinder auch aufstehen und mitrennen, die es nicht bräuchten, oder bleiben die vielleicht sitzen, weil die total Hunger haben und reinhauen wollen? Wäre eine Möglichkeit. Kann man es den anderen Kindern je nach Alter schon klar machen, dass halt dieses eine Kind, der Max, die Maxima, das braucht, weil er sie sonst nicht essen kann? Oder ist es vielleicht völlig okay, wenn auch die anderen mal aufstehen, mal zum Nachbartisch rübergehen und sagen, hey Tommy, was hast denn du da auf deinem Teller? Ach, ich habe auch Nudeln. Okay, ich gehe wieder zurück. Oder was der da hat, hätte ich auch gerne. Ich möchte das doch probieren. Oder jeder darf mal eine Runde um den Tisch laufen. Oder wir machen es alle gemeinsam wie Bewegungspausen in der Schule. Hey,
ja,
so.
Genau so ist das.
Oh, ich
ja.
habe eine 3 gewürfelt, jetzt hüpfen einfach alle mal um den Tisch. Keine Ahnung. Also
so.
Ich sage jetzt nicht, ihr müsst alles umschmeißen, aber überlegt
Nein.
wenigstens, wie kann ich es einbauen? Oder kann dieses Kind vielleicht in einer anderen Situation essen? Vielleicht mag es auch gar nicht mit so vielen zusammen essen. Kann ein Kind vielleicht auch alleine essen in der Küche bei der netten Küchenhilfe, die währenddessen den Geschirrspüler ausräumt und es hat vielleicht noch was zu sehen. Das ist fast wie Fernsehen gucken dann oder so.
Ja. Und da würde ich gerade nochmal, also dieses, erstmal können wir auch da nochmal gucken, was gibt es noch an Hilfen? Also zum Beispiel auch so ein Wackelkissen, ja, also sowas, so ein Luftkissen könnte zum Beispiel helfen, dass sie dann eben nicht rumlaufen müssen.
Und das könnten auch alle haben, finde ich.
Und das, jetzt,
ehrlich
total.
Gesagt, das ist für alle gut, ne?
Das ist total
das ist für
gut.
Alle gut.
Ja.
Oder
wenn ich
Bänder,
eine E-Kraft habe,
diese Flexbänder an den Stühlen oder so.
Genau,
ne?
sowas. Ja. Und das kann ich beim Essen auch nutzen. Oder das wäre eigentlich super, ja. Oder wenn ich eine E-Kraft hat, die eh schon da ist, dann kann die vielleicht mal kurz den Rücken massieren oder sonstiges.
Ja.
Ja. Oder einfach mal vorne so ein bisschen an der Brust abklopfen und auch da so, gerade da, wo was mit Essen zu tun hat. Also es ist wirklich, ja, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber so ein bisschen, wie ich das eben meinte, die Kinder, die dann in die Tischplatte beißen und beim Essen Schwierigkeiten haben, wenn die eine starke Kinnmassage während dem Essen oder zwischendurch mal kriegen, auch da, das hilft irrsinnig.
Ja, und dann kannst du mal sehen, was das ausmacht.
Und man kann so viel machen.
Ja, was ich da noch reinschmeißen will, das hatte ich vorher vergessen. Wir haben gesagt, Tischplatte beißen, auf ganz harte Sachen beißen. Übrigens auch andere Kinder beißen. Und das ist natürlich nicht der einzige Grund. Also beißen hat ganz vielfältige Gründe, aber etliche davon liegen auch in der Mundmotorik und in dieser Sensorik. Ja, genau.
Und,
also guck da auch hin.
Ganz sicher.
Finde ich ganz, ganz schön, wenn man einfach so viel auf dem Schirm hat, weil wir gehen automatisch immer, kann noch nicht so gut sprechen oder ist aggressiv, deswegen macht das. Mhm. Und es gibt so vielfältige Gründe dafür und ein paar davon habt ihr jetzt hier heute auch gehört. Sowohl wenn ihr Eltern seid von einem Kind, das beißt oder gebissen wird von einem anderen Kind in der Kita.
Ist so.
Oder eben Kita, also ich kenne es aus meiner Zeit in der Krippe noch, dass es immer wieder, man hat immer wieder ein Kind in der Gruppe, wo das häufig passiert. Und häufig wird sehr einseitig draufgeschaut und es ist sehr schwierig. Das Kind kommt in eine ganz schwierige Rolle. Also klar ging es jetzt heute nicht nur um beißende Kinder, sondern um autistische Kinder eigentlich. Aber das ist wirklich lohnt, einen Blick drauf zu werfen. Ne?
Ich denke auch, da gibt es ganz viele Überschneidungen und ganz platt gesagt, also wenn ein Kind beißt, irgendwie gesagt, da ist Not. Und das heißt auch wieder, Anspannung ist größer im Kind.
Ja.
Stress, es ist mehr Adrenalin und von daher alles auch da. Die brauchen auf jeden Fall schon Regulierung. Es gibt auch noch andere, aber sie brauchen etwas, was sie beruhigt.
Ja.
Wenn, ganz platt gesagt, wenn die Kinder beißen, dann ist wirklich, also das ist so, der Kiefer ist schon etwas, das ist der stärkste Muskel im Körper.
Ja.
Da ist, und sind am Kopf, der Kopf ist der empfindlichste Bereich im Körper. Und deswegen ist da auch ganz viel an Regulation. Kopfschlagen, beißen, Zähne knirschen. Also es ist so spannend, je mehr man hinguckt, es macht total Sinn, warum der Kopf so oft beteiligt ist, eben auch in Stresssituationen, mit Schlagen, mit Wackeln, mit, wie gesagt, Knirschen, mit sich und andere beißen. Und deswegen ist auch da, die Kinder wirklich abzuholen und zu regulieren, mit einer festen Massage, das macht im Alltag und natürlich dann im Blick auf Trinken und Essen irrsinnig viel aus.
Schön. Ja. Finde ich total cool. Okay. Was ich übrigens auch, ich hatte vor ein paar Tagen erst im ADHS-Vereinsamen-Call mit der Lena Breidenbach, eine Coworkerin und Freundin von mir, die ist Heilpädagogin und die hatte auch irgendwie, die hat immer so eine diese weichen Babybürsten, kennst du bestimmt auch, die bei DM oder Rossmann oder so gibt, die das auch nutzt, irgendwie so zum Abstreichen und das ist jetzt ja nur so ein leichter Reiz, aber damit kannst du kitzelig massieren, das mögen manche und manchen ist es überhaupt nichts, oder eben ganz fest ausstreichen. Und ich habe dann sofort gedacht an diese Detangler-Bürsten oder so. Kennst du die auch, die für Haare, die, genau, weil die sind ordentlich pieksig. Sowas haben wir hier für unsere langhaarigen Mitbewohnerinnen. Die sind super für sowas. Und sowas kann man halt einfach auch in klein haben. Das kannst du überall verstauen in so einer Kiste, in der Kita, in der Schublade. Dafür braucht ihr jetzt keinen Therapiebedarf, weil ich weiß, der kostet und wenn das nicht im Budget geplant ist. Mhm. Aber auch diese Flexbänder gibt es halt in viel günstiger. Die heißen halt dann nicht Therapieband oder wie heißt der?
Ich überlege gerade. Theraband.
Theraband, genau. Mein Papa war Physiotherapeut, deswegen kannte ich die von klein auf tatsächlich. Die gibt es auch in günstig und auch das kann man halt oder auch gerne die Eltern oder den Elternbeirat fragen, ob die mal so einen Schwung für euch bestellen. Und gerne nicht nur für dieses eine Kind, wo ihr das seht, sondern eben für die komplette Gruppe, weil viele Kinder Bewegungsdrang haben beim Essen und denen das so schwer fällt und dieses ganze Rumgezappel und dann fällt alles um. du hast schon gesagt, dieses Kissen auch total super. Mhm. Auch für uns Erwachsene übrigens, die nicht so gern still sitzen können. Wobei wir Erzieherinnen dann ja meistens diese tollen Rollstühle, aber diese rollbaren Stühle haben, die sind dann meistens schon so, dass man sich mehr bewegen kann. Den Kindern gestehen wir das nicht zu. Ne? Für unseren Rücken ist das wichtig.
Ja.
Aber die ganzen kleinen Mäuse, die sich eigentlich noch gern bewegen, die pflanzen wir so im Stillsitzzwang auf harte Wahnsinn. Holzstühle. Bescheuert Wahnsinn. Eigentlich. Ne? Aber alles andere ist zu teuer.
Ja.
Wo sollen wir denn da hinkommen? Da hätten wir ja eine Gesellschaft, die später Millionen weniger kostet, weil alle gesünder wären. Mhm. Und autistische Menschen eben dann auch nicht mehr quasi als die Seltsamen, die überall rausstechen, sondern... Ja. Als die halt machen, wie es ihnen gut tut und dann wunderbar in dieser Gesellschaft reinpassen. Ne?
Absolut, ja. Mir fällt noch eine Sache zur Ergänzung rein, also was man so an Materialien reinnehmen kann.
Ja,
insgesamt
gerne.
Eis oder Eispads. Das ist auch etwas, ja. Und wie gesagt, diese Kälte ist halt wieder sehr intensiv. Ja, und dann so gefrorenes Wasser, Eis und also Wasser sozusagen in so Stäbchen, auch das beim Essen mal zwischendurch auf so einem Eiswürfel rumkauen, das kann auch etwas sein, was toll ist. Oder auch wirklich so ein Eispad an die Backe zwischendurch oder an den Hals oder so.
Ja,
da muss man so ein bisschen auch nicht rantasten mit den Kindern, aber die meisten lieben das. Und dann spüre ich meine Backe, ja, und dann spüre ich meine Lippen und dann wird das Trinken und Essen auch nochmal leichter oder als kleine Entspannung zwischendurch, dann müssen sie eben nicht aufspringen. Und ein Eispad oder so ein gefrorenes Eisstäbchen ist jetzt wirklich auch vom Budget gar kein Thema.
Ich wollte gerade sagen, und ihr könnt es gleich noch so ins Forschen mit einbauen, also Bildungsplan und so, Experimente, ne? Total super, dann kann man nachher gucken, was drüber gießen, wie das schmilzt, keine Ahnung. Ist eigentlich sehr, sehr vielfältig einsetzbar, dieses wunderbar gefrorene Wasser. Ne? Mhm. Manchmal hat man es sogar draußen. Also ich war früher auch so ein Eiszapfenabbrecher und Lutscher, machen meine Kinder auch gerne. Und ich weiß auch noch, dass meine Mama fast gekotzt hat, wenn sie das gesehen hat.
Ja.
Und ich habe auch Schnee von überall gegessen. Und ich esse heute noch gerne Schnee. Aber jetzt suche ich mir ganz gezielt den aus, der wirklich noch schneeweiß ist. War ich als Kind, glaube ich, nicht so wählerisch. So.
Ich finde, da darf man echt
gucken. Ne?
Absolut. Ja, und dieses Kalte oder dieses Eis ist natürlich dann wesentlich ungefährlicher, als wenn ein Kind irgendwie ganz heißes Essen runterschlucken möchte oder der Tee ganz heiß sein muss. Also das ist einfach auch, da können wir ganz viel experimentieren, ganz viel auch zulassen, ohne dass da irgendwie so eine große Gefahr besteht.
Das stimmt. Ja. Also wobei ich echt sagen, auch aus Erfahrung, lass den Eiswürfel ganz kurz, also wirklich ganz kurz antauen, weil ich hatte schon mal als Kind einen an der Zunge kleben, der festgefroren war und habe den dann auch noch abgerissen. Das war nicht schön.
Das ist so. Ja, das ist so. Ja. Aber im Autismus war ich auch da wert. Ich habe einiges an Rückmeldung, dass es wirklich gerade, wenn wirklich mal ein kalter Winter ist, dass die Kinder wirklich von sich aus an diese Geländer gehen. Ja, und das ist genau das, ja. Und das ist eben auch so. Und das ist dann nicht Zufall oder Pech gehabt. Nee, die haben da ist kalt, dann lecke ich jetzt dran rum. Ja, und das ist schon, und da merken wir, diese ganzen Besonderheiten sind eben irgendwie nicht nur besonders oder vielleicht beeinflussen das Trink- und Essverhalten. Da ist ganz viel Gefährdungspotenzial.
Total. Ja, und gerade wenn wir das versuchen zu unterdrücken, weil es siehst also wenn ich halt nicht sage, ich gebe dir was ungefährlich ist, du kannst es wunderbar befriedigen, dieses Bedürfnis, dann suchen die sich andere Wege. Ne?
Genau.
Und dann hängen sie eben mit der Zunge, wie bei Dumm und Dümmer damals irgendwie hier so einem angefrorenen Mast.
Ja, total.
Und verletzen sich oder verbrühen sich mit irgendwas, weil sie sich selber dann irgendwo Wasser heiß machen oder einen heißen Wasserkocher anfassen oder was auch immer. Das finde ich ist so eine der wertvollsten Lernerfahrungen dafür für uns Erwachsene, dass es auch überhaupt nichts hilft, diese Dinge zu verbieten. Mhm. Also weil das ist wie mit Löwenzahn. Diese Bedürfnisse suchen sich immer ihren Weg, auch durch den Asphalt durch und die brechen aber dann vielleicht an Stellen durch, wo es echt tricky ist und wo es gefährlich sein kann. Und warum muss das auch sein? Also warum muss ich das dann heimlich machen, mit Scham machen?
Ja.
Ist auch was mit dem Selbstwertgefühl der Kinder was macht. Mhm. Wenn ich suggeriert kriege, das, was ich möchte, ist schlecht, das ist verrückt, das ist abartig, sowas macht man nicht. Ach, wie kommst du da drauf? Ja. Eklig. Ich muss das aber unbedingt machen und ich spüre, ich muss das machen. Dann mache ich es, aber ich mache es mit Scham und fühle mich dabei wie ein schlechter Mensch.
Ja. Ich hatte einen Kontakt auch mit einer erwachsenen Autistin und die hat so einmal das Trinken- und Essen-Buch, was dann im September kommt, mal Probe gelesen. Und sie sagte auch, boah, ich habe mich so oft erkannt. Und dann stand das da mit diesem harten Essen. Und dann habe ich gedacht, ach stimmt, bei mir ist das immer so, also ich esse gerne so Laugenbrezel. Ja, ich lasse die aber immer 3 Tage liegen und dann esse ich die. Und wie du sagst, ich habe mich immer geschämt dafür.
Ja,
also das war irgendwas, wo nach dem Motto, oh. Dann habe ich das gelesen und dann dachte ich mir, ach, ist ja eigentlich ganz logisch, okay, ich suche dieses Harte und
dann
spüre ich mich. Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich das sozusagen einfach gemacht und so ein bisschen ohne Scham und dann mussten die auch gar nicht mehr ganz so hart sein. Cool. Weil natürlich, und, wenn die Spannung nicht mehr so heftig ist, wenn der Druck nicht mehr so da ist, dann lasse ich los, dann spüre ich mich besser und dann geht vielleicht auch nicht nur Stufe 5 an total trocken, sondern dann geht vielleicht schon Stufe 3.
Ja? Genau, das ist nämlich genau der Punkt, dass das alles, was dann einfach mit mehr Entspannung einhergeht, halt auch eine Verbesserung und eine Vereinfachung, so vom Vereinfachung, mein Gott.
Differenzierung.
Des Alltags einfach bringt. Ja. Ne? Und das finde ich so schön. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Im September kommt es raus.
Im September, genau.
Cool.
So ist der Plan, genau.
Ich melde mich gleich mal an für so ein Rezensionsexemplar, was ich dann irgendwie, vielleicht kommt es dann einfach nochmal und wir verlosen eins oder so.
Ja, lieben gerne. Also ich freue mich da, ich bin da wirklich sehr ungeduldig, weil ich wirklich, also es war wirklich so ein bisschen da eintauchen und dachte, boah, das ist ein Riesenthema. Und
ja, das ist Wahnsinn.
Es ist so logisch. Ja,
also eigentlich ja, wenn du offen dran gehst, ist es logisch. Wenn du halt mit dieser Scheuklappentaktik dran gehst, wie wir das leider halt mit unseren Normen, die wir so haben, gewöhnt sind.
Absolut.
Dann ist es nicht logisch. Ja.
Ich möchte gerne noch eine Sache, weil ich habe mir mal so zwischendurch was aufgeschrieben, wo ich so noch dachte, das ist jetzt irgendwie nicht abwertend gemeint, es gibt, wie gesagt, schon einiges zu Veröffentlichungen, auch im Logopädie-Bereich, aber auch da ist manchmal die Herangehensweise schon nochmal anders. Es wird immer gesagt, die Kinder, und das stimmt schon, die sollen auch mal spielen mit den Sachen, die sollen sie in die Hand nehmen oder eben auch so Gesichter auf Brot und so, ist alles hilfreich und positive Hinlenkung. Und ich bin da auch dafür, keine Frage. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so auch das Essen einfärbe und Gesichter mache, es ist sozusagen visuell, und natürlich Autismus und visuelle Stärken und dahin gucken, alles gut. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo es im Mund ist, muss es übers Spüren gehen. Ja, und etwas zu sehen und auch mit den Fingern zu ertasten, ist zwar auch schon eine Sache, aber eigentlich, es geht ums Spüren im Mund. Und das kriege ich nicht drauf, wenn ich mir 10-mal was angucke. Es hilft nicht oder nur wenig. Ja. Wenn ich etwas in den Händen habe, natürlich ist das schon, das können erste Schritte sein. Ja. Aber immer wieder, also das habe ich einfach gemerkt, wir müssen mehr Hilfen im Mund geben, am Mund geben. Wir müssen da mehr hingucken. Ja, weil da passiert es und da ist es weg. Das ist wie ein schwarzes Loch, da ist es verschwunden. Ja, und zusätzlich, es verändert sich noch im Mund. Ja, der Geschmack, die Konsistenz, die Temperatur, das ist so, und das geht nur über Spüren.
Und das finde ich so schön, dass du das so ansetzt, weil klar, müssen wir es erstmal dahin kriegen, dass sie überhaupt bereit sind, das dann auch in den Mund zu nehmen irgendwann. Sicher. Und da hilft es alles total gut. Und gerade dieses damit Spielen und so. Aber wie du halt schon sagst, es nutzt aber nichts, wenn ich dann im Mund habe und es immer sofort ausspucke. Wir ausspucken dürfen, völlig in Ordnung, klar.
Ja.
Sogar sehr wichtig. Aber irgendwann ist natürlich schon das Ziel, fürs Kind, für den Erwachsenen, für uns, dass es irgendwann halt auch im Magen ankommt dass es so gemocht wird, dass es auch runtergeht. Da wäre dann vielleicht, dass ich sage, ich färbe es nicht nur ein, sondern ich mache vielleicht noch ein bisschen was besonders Süßes, besonders Salziges, besonders Saures, besonders Scharfes. Hatten wir schon, Chili, ne?
Zum Beispiel.
Chili-Schokopralinen, voll lecker. Und da vielleicht eine Prise mehr, als jetzt so ein Schuhbeck da reinmachen würde oder jemand, der nicht im Knast sitzt wegen Steuerhinterziehung. Aber dass man halt einfach sich überlegt, oder Crunch ist ja auch so ein Ding.
Absolut.
Ich gucke total gern Kochsendungen, das ist so eins meiner Spezialinteresse. Mhm. Crunch ist ganz wichtig in den letzten Jahren, überhaupt total modern. Mhm. Also seid ihr da auch gar nicht außerhalb des Trends. Aber vielleicht für euer Kind halt dann immer noch ein Ticken mehr. Und noch ein paar mehr Cornflakes und noch ein paar mehr Mandelsplitter oder keine Ahnung, irgendwas, was richtig knuspert. Oder Brause. Boah, Brause.
Genau, Brause. Das ist knallt. Es ist wirklich so.
Boah, ja, also wirklich so Bitzelbrause, nicht nur sauer, sondern auch noch die so poppt. Kann man ja auch in Gebäck einarbeiten oder in Schokolade oder in Eis. Klar, ist jetzt wieder, ist doch süß, ist ungesund. Aber ganz ehrlich, erstmal geht es nur darum, es ist ein Reiz, es ist was Neues vielleicht, was ich mich traue zu versuchen. Und vielleicht kann ich es auch in selbstgemachtes Bio-Bananen-Joghurt-Eis einarbeiten. Also. Das ist mega lecker, es ist gesund, und das bisschen ungesunde Brause da drin mit ein bisschen Zucker, das ist halt das Tüpfelchen auf dem I, aber das bringt euch weiter und bringt das Kind weiter.
Ja, und genau, es ist ein Weg, und wenn ich jetzt, also ich nehme jetzt ein ganz, ganz heftiges Beispiel, also ich habe da mittlerweile x davon, eine Mutter, die erzählte, dass ihr Kind eben auch im Sommer eigentlich kaum trinkt und deswegen auch nicht in den Kindergarten kommt, weil Trinken ist natürlich auch was sehr Flüchtiges und so.
Ja.
Und sie hatten einen Pool zu Hause, in dem war das Kind lieben gerne drin, es schwamm, also es ist ja auf Wasser.
Also in einem großen Pool mit Chlor, oder?
Genau, und dieses Wasser wurde getrunken. Das Chlorwasser wurde getrunken. Boah. Und dann haben wir eben auch mit der Kollegin vor Ort ganz viele Stimulationen am Mund und Zahnbürste und Abklopfen und so. Und nach ein paar Wochen war es dann wirklich so, dass die Mutter meldete, So, wir sind jetzt soweit, Orangensaft klappt, also ein sehr scharfer oder bitterer
mega,
Orangensaft.
Mega.
Aber genau, das ist mega. Und natürlich wird nach dem Chlorwasser, ich sage immer, da kommt nicht der Fencheltee. Ja, es ist ein Weg. Ja, also es könnte erst zum Beispiel der Ananassaft sein. Vielleicht auch irgendwie so ein bitter Lemon oder so. Aber dass wir verstehen,
Sauerkrautsaft auch
ja, total,
Gott,
das
echt.
Ja, total. Ja, genau. Und da, das ist sehr wirklich gesund. Mittlerweile, wenn man da eintaucht, da gehen irrsinnige Ideen auf. Und davon wird irgendwas passen. Und deswegen, je mehr wir an Massagen, an Eis, an Vibrationen, an eben auch Geschmack, aber gerade diese händischen Sachen, erstmal die Aufmerksamkeit zum Mund bringen, umso größer wird Neugier, umso größer wird die Offenheit. Ja, und dann kann da echt viel passieren. Und dann ist es halt nochmal ein paar Wochen seltsam, ja, aber genau.
Danke, Ulrike, weil ich finde, echt danke. Ja. Mega, also das ist ja auch absolut mein Thema, aber du gehst ja eben nochmal von einer ganz anderen Seite ran und ich finde das so, aber das ist so toll. Ich finde das so toll. Ich finde, wir passen da auch richtig gut zusammen. Wir zusammen sind die Essen-Trinken-Bombe. Yeah.
Ja, gern.
Vielleicht sollten wir mal zusammen was machen.
Ja.
Gucken. Oder?
Find schon. Lieben gerne. Lieben gerne, weil ich finde, es kann gar nicht genug streuen, dieses Thema.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also wenn ihr die Ulrike mich mal zusammenbuchen wollt, dann schreibt ihr uns einfach an, wir überlegen uns noch was Tolles. Aber ich finde es einfach so schön, dass du machst damit so eine Tür auf, an die vorher keiner denkt, obwohl es absolut logisch ist. Für mich auch. Du erklärst das und ich sage, das ist doch logisch. Genau. So kommt da nicht jeder von alleine drauf.
Genau.
Weil das Wissen fehlt. Und es ist so schön, dass du das auch so niedrigschwellig machst, finde ich, dass man es verstehen kann und dass man dazu eben nicht eine teure Therapie sich irgendwo selber privat zahlen muss, in die Klinik gehen muss, sondern man kann ganz klein zu Hause anfangen, von Baby an.
Absolut.
Und das Tolle ist halt auch da wieder, wie eigentlich bei allen Dingen, die neurodivergenten Menschen gut tun, ist mir noch nichts begegnet, was dabei war, was neurotypischen Menschen geschadet hätte.
Ja.
Weißt du? Ja. Das ist nämlich genau der Punkt. Im Gegenteil, die meisten profitieren da auch extrem davon. Mhm. Sie bräuchten es nicht unbedingt, aber sie profitieren davon. Das heißt, ich tue allen was Gutes, wenn ich das in der Gruppe, in der Klasse, in der Familie mit mehreren Kindern anbiete. Und das ist nämlich, was viele zurückhält. Ich höre ganz oft dieses, aber das ist doch unfair den anderen gegenüber. Ich kann doch nicht immer alles nur auf ein oder zwei Kinder ausrichten. Was ist denn mit den anderen? Also A, sage ich euch jetzt, was mit anderen ist. A, lernen die anderen, dass wir eine Gruppe sind, dass wir zusammenhalten, dass wir nicht auf das schwächste Glied, das finde ich immer so, das ist nicht das schwächste Glied, das ist einfach ein anders geformtes Glied, das trotzdem dazu passt.
Ja.
Und dass wir da stärker sind als Kette im Ganzen, im Endeffekt. Mhm. Und ich merke, hey, mir tut das auch gut. Das heißt, ich kriege Anregungen geboten. Ich profitiere total von dem Förderbedarf eines anderen Menschen, weil ich damit auch gefördert werde. Ja. Und dieses Narrativ vom die Starken leiden, weil die Schwachen gefördert werden, das ist so ein blöder Humbug. Sorry. Könnt ihr vergessen.
Nein, das stimmt. Ja,
genau. Voll schön. Also magst du noch kurz erzählen, wie kann man denn mit dir arbeiten? Ich hoffe, jetzt wollen dich ganz viele Leute buchen, vor allem im medizinischen Kontext, wie gesagt. Wo finden die dich, beziehungsweise was bietest du da so an?
Genau. Also auf der Internetseite finde ich dann wirklich alles. Und das ist so, ich habe eine Logopädie, also das Autismuszentrum abgegeben. Ich habe eine logopädische Praxis in der Nähe von Heidelberg. Aber eigentlich, genau, wir sind gut gedeckelt. Es ist immer so, genau, wenn sich jetzt, keine Ahnung, 50 neue anmelden, wir haben überhaupt keine Chance. Also das ist so.
Also wenn sich einer anmeldet, ist der wann dran? Nächstes Jahr im Juli? Oder wie das
ja,
halt so ist?
Es kommt drauf an, genau, wann sie können und welche Zeiten und was.
Also ist halt, so, aber ist ja,
es ist
ja
einfach
üblich,
schwierig.
Ne?
Genau. Ja. Also mal eigentlich, und deswegen seit Jahren ist mein Fokus, dass ich gerne andere Leute ausbilde, dass ich weiterbilde.
Ja,
das heißt,
toll.
Wenn Zentren, wenn Einrichtungen fragen, dann komme ich dahin, mache ein oder zwei Tage Fortbildung zum Thema insgesamt Sprechfreude oder einfach dieses Wahrnehmung und Kontakt mit Kindern im Spektrum, aber jetzt mehr im Trinken- und Essensbereich.
Ja.
Und hoffe dann natürlich, dass auch bald irgendwann genug KollegInnen überall in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sitzen, die so arbeiten, weil dieses, und ich möchte keine Kollegin mit schlecht machen, aber dieses, sagen wir mal so, auch wir in der Logopädie-Ausbildung lernen von diesen Sachen, die ich heute erzählt habe, gar nichts.
Nix. Da musst du dich selber einlesen, wir auch nicht in der C-Ausbildung.
Und wie gesagt, also ich hoffe jetzt mit dem Buch, dass immer ganz, ganz viel passiert, dass einfach diese Sichtweise sich verbreitet, weil wie du sagst, es ist logisch, aber es braucht im Moment, glaube ich, noch ganz viel Eigeninitiative.
Ja.
Wie gesagt, und von daher, ich freue mich auch über Eltern, die in die Kurse kommen. Man kann gucken, wo es die gibt. Und wie gesagt, Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
Machst du online auch?
Wenig.
Wenig. Aber würdest du theoretisch, weil ich kann mir auch total gut vorstellen, dass es zum Beispiel für Eltern, Selbsthilfegruppen oder ähnliches oder Kliniken oder wie auch immer, die sagen, die bieten was für Eltern an, total super wäre zu sagen, wenigstens mal so ein Online-Vortrag, 1,5 Stunden oder so, dass mal so dieser Samen gepflanzt ist.
Absolut, genau. Und das mache ich auch. Und ich meine, da merke ich nur immer mehr, ich bin einfach so die Praktikerin und wenn ich bei den Vorträgen oder bei den Fortbildungen den ganzen Tag Zeit nur für dieses Thema habe, ich stehe dann da vorne und mit Gestik, mit Mimik und habe meine Handpuppe in der Hand und zeige, wie man anfassen kann, wie man stimulieren kann und solche Sachen.
Ich finde es bei dem Thema tatsächlich in Präsenz total. Ich mag online als Format wirklich gerne. Ja. Nichtsdestotrotz liebe ich auch meine Präsenz-Workshops, weil du ganz andere Dinge machen kannst und weil es halt sensorisch, weil du die Leute mit allen Sinnen auch reinziehen kannst. Und dann verstehen die das ganz anders, als wenn sie es nur hören.
Absolut. Und das andere, da merke ich mittlerweile, mir macht es mehr Spaß in Präsenz. Und da ich natürlich auch nur begrenztes Potenzial habe, merke ich einfach, da fühle ich mich wohler, da bin ich sicherer. Ja, ich mache das andere auch, keine Frage, weil ich einfach merke, wie hoch der Bedarf ist. Das ist einfach so.
Ja, aber man will es ja auch raustragen. Also das ist ja auch eine Mission. Genau, weißt du, ich meine, klar ist das unsere Arbeit. Ja. Und ich will natürlich auch davon leben, deswegen verlange ich dafür auch Geld. Aber nichtsdestotrotz, also das ist ja nicht, dass du sagst, ich verkaufe jetzt irgendwie Joghurts oder so, das macht jeder, sondern ich mache was, wovon ich total vom Herzen überzeugt bin, wo ich möchte, dass sich was ändert. Und das finde ich so schön, dass du da so dabei bist. Ach cool, ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben, echt. Ja. Freut mich total, Ulrike. Also du schickst mir alle Links, ich packe das in die Shownotes. Und sollten wir irgendwas vergessen haben, dann schreibt ihr halt einfach und dann gebe ich euch gern den Kontakt von der Ulrike und dann könnt ihr da auch mal in die Logopädie gehen. Ich könnte auch noch ein bisschen brauchen. Mein Lispeln ist noch immer nicht weg nach was ich
bin auch immer, also ich denke mir oft, wenn ich mich dann selber höre, also ich würde diesen Podcast, glaube ich, selber nicht anhören, ich bin viel zu schnell und viel zu, überhaupt nicht. Ja, genau, da ist jeder ist mit sich selber immer sehr kritisch.
Echt, ich finde, du sprichst, also ich kann ja nicht damit umgehen, wenn Leute zu langsam sprechen, da suche ich dann im wahren Leben immer diese auf 1,5 Geschwindigkeit-Taste drücken, weil mich das wahnsinnig macht. Ich finde, du redest genau richtig schnell, du redest sehr deutlich. Du klingst auch gar nicht wie Heidelberg. Ist Heidelberg nicht in Baden-Württemberg? Doch, oder?
Ja, ich bin aus Westfalen gebürtig. Also das ist so, mich hat es seit vielen Jahren nach Heidelberg geschlagen.
Ehrlich? Aber so klingst du auch nicht. Also,
das ist vielleicht so ein bisschen auch dieses Logopädin, da lernt man während der Ausbildung. Genau.
Also logopädisch sprechen ist wie Niedersächsisch, also wie Hannoveraner. So. Das ist das reinste Deutsch, sagt man, das Schönste.
Genau.
Ja, genau.
Ja. Und das kannst du. Das passt man sich, da passt man sich schon während der Ausbildung irgendwann an. Aber es ist wirklich, und das merke ich, wie gesagt, ich schwimme in diesem Thema, ich liebe dieses Thema. Und deswegen, ich habe mir das Gefühl, das kann ich in Präsenz besser. Also da fühle ich mich wohler. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt mal alles, was kommt und was passieren darf. Und
Finde ich mega, mega toll. Also vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, liebe Ulrike. Und wir hören und lesen uns auf jeden Fall ganz bald. Ich lese auch fleißig weiter in dem Buch, was du mir geschickt hast. Und auf das Neue freue ich mich tatsächlich auch schon.
Das ist super.
Wenn dir was einfällt, was wir zusammen machen können, ich denke auch mal nach. Also komm auch mal nach Heidelberg. Ich war noch nie in Heidelberg.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich sehr gerne.
Also Günther, wenn du zuhörst, mein Mann. Ich muss dann leider mal ein Wochenende oder so nach Heidelberg. Geschäftlich kann man nichts machen.
Kriegst du dann mal die nächsten Termine und dann tauschen wir uns aus und dann,
Das machen wir. Ja, schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Ulrike. Euch auch. Ne? Bis bald und tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.